Willkommen im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Wie ein surrealistischer Roman Reales hervorheben kann und wie das der Autorin Anloch G. Leithäuser gelingt. René Crevel, geboren am 10. August 1900 in Paris, war ein französischer Schriftsteller des Surrealismus. An dem Zerwürfnis zwischen Surrealisten und Kommunisten leidend, zudem nierenkrank, tötete er sich im Alter von 34 Jahren selbst am 18. Juni 1935 in Paris. Als junger Mann hatte er für kurze Zeit auch in Berlin gelebt, eine Stadt, die er wegen ihrer dort erlebten Vielfältigkeit zu lieben gelernt hatte, eine Stadt, in die ihn gute 100 Jahre später eine Romanautorin zurückkehren lässt, für die Paris und Berlin zwei reale Lebensorte geworden sind. Anloch G. Leithäuser. Nachdem ich ihren lyrischen Roman Kirschenzeiten an dieser Stelle mit einer Lesung vorgestellt hatte, das kann man über einen Link zu diesem Audio gerne noch einmal hören, schickte sie mir das Skript zu einem weiteren Roman, diesmal ein surrealistischer. Dazu folgender Text. Ich hatte mich in Frankreich mit dem Surrealismus beschäftigt und besonders über René Crevel. Er ist nicht der Erfinder des Surrealismus, war aber ein ganz besonderer und wichtiger Anhänger davon. Schön, dass es dich so interessiert. Viel Spaß beim Lesen und liebe Grüße an. Diese Anloch G. Leithäuser, 1944 in Frankreich geboren, studierte in Paris Kunstgeschichte und lebt seit 1971 in Deutschland, zuletzt in Berlin. Sie hat als Sozialpädagogin gearbeitet, ist auch Malerin und Fotografin und hat Gedichte, Kurzprosa und zwei Romane geschrieben. Das rote Halstuch ist der Titel ihres Romanskripts und zugleich Kennzeichen jenes René Crevel, der ihr als Romanfigur Daniel surreal bei dem Versuch erscheint, in der von ihr ungeliebten Stadt Berlin eine Doktorarbeit über eben jenen französischen Surrealisten fertigzustellen. Dabei gelingt an etwas überaus Beeindruckendes. Sie lässt diese Danielle schließlich auch zusammen mit deren Tochter Francine und deren Gang durch immer neue, surreale Begegnungen mit René Crevel ihre reale Berliner Umwelt neu entdecken. Dazu als Appetitanreger diese kleine Lesung aus den bisher 189 Romanseiten. Jedenfalls scheint Francine wirklich sehr effizient zu sein, denn es passiert, dass Daniel und Crevel von einer Horde von aufgeregten Partisanen eingeholt oder eher überfallen werden, von denen sich einige mit dem roten Schal als Erkennungszeichen aufgeputzt haben. Nicht aus Seide, sondern aus einem roten Bettlaken ausgeschnitten, so wie mit Hosen in grellen Farben, etwas zu breit und unter dem Knie umgeklammert wie Knickebocker. Crevel musste herzlich lachen. Das ist etwas übertrieben, aber das wird mir eine Lehre sein, mir, dem ungewollt Individualist, der sich für ein ausgefallenes Individuum hält, aber auf jeden Fall einzigartig. Jetzt bin ich ein kopierter, vervielfachter Clown. Diese Bemerkung lässt sie etwas gezwungen lachen, beschämt gegen die hochheilige Achtung vor der Eigenart verstoßen zu haben. »Wir könnten uns den Club der geklonten Clowns nennen.« Nico versucht es ohne Erfolg mit einem etwas gezwungenen Witz. »Können wir trotzdem mit Ihnen kommen?« fragt Jan-Peter schüchtern Crevel. »Aber sicher.« »Nur Daniel ist strenger. Wenn ihr mit uns kommen wollt, dann müsst ihr euch normal kleiden.« Scharfe Proteste. Dieses Wort normal tut ihnen weh. »Och, lass sie doch«, sagt Crevel. Das wird eine lustige kleine Revolution. Und seine Augen glänzen vor Vergnügen. Gut, einverstanden für diesmal, sagt Daniel. Die Kinder diskutieren mit Crevel über seine Texte. Er ist über ihren Drang, sich zu eifern, belustigt, der ihn an seine eigene Leidenschaft für Schreiben erinnert, und ist über ihre Ideen erstaunt, insbesondere über die wissenschaftlichen Erklärungen von Nico. Auf alle Fälle gefällt Daniel dies besser als die Abhandlungen ihres Doktorvaters. Manchmal findet sie sogar neue Lichtblicke, die sie zu Hause notieren wird, versteckt vor Francine, da sie sich schämt, von den Kindern zu profitieren. Die Frage stellt sich, was man unternehmen will. Es wird eine Besprechung abgehalten. »Also sag uns, was dich in Berlin interessiert«, fragt Francine Crevel. »Aber natürlich alles, was revolutionär ist. Ihr müsst es letztendlich am besten wissen und mich führen«, antwortet Crevel ganz ernst. »Okay, wir machen ein Brainstorming.« »Wie bitte?«, fragt Crevel. »Stimmt, er kann dieses Wort nicht kennen. Daniel, würdest du das bitte übersetzen?« »Das ist eine Art Methode, um Ideen einzusammeln. Mehrere Leute treffen sich und jeder bringt seine Assoziation ein, was ihm spontan einfällt.« »Ich mache Notizen«, sagt Nico. »Ich bin nämlich der Protokollführer vom Club.« »Okay, es geht los.« Er holt sein Notizbuch und seinen Kugelschreiber aus seiner Hosentasche. »Als erstes, es gibt die Graffitis.« »Meint ihr die in eine Wand eingekratzten Inschriften?«, fragt Crevel. »Das gab es schon bei den Katakomben in den antiken Städten.«
»Hohoho, ich wusste nicht, dass die Römer schon sowas machten«, ruft voll Bewunderung Jan Peter. »Ich dachte, dass es in New York angefangen hat.«
»Ja, aber heute ist es anders«, klärt Francine Crevel auf. »Es geht darum, seine Spur, seinen Namen auf den Mauern der Stadt zu hinterlassen, sowas wie eine Unterschrift. Wichtig ist aber, dass man den Namen nicht erkennt. Und es muss alles sehr schön geformt und bunt sein.« »Machen wir weiter«, sagt Nito. »Wir machen erst nur die Liste, nachher können wir über Details reden. Was wollen wir ihm noch zeigen?« Nach einer Pause geht es los. »Die Autonomen, die Veganer, die Wagenburgen, die besetzten Häuser, die Tags. Sag mal, schläfst du? Wir haben doch gerade darüber gesprochen, über uns, über die Graffitis.« »Hört mal zu«, sagt Crevel. »Für mich ist das alles chinesisch. Die Tags, die was weiß ich?« »Ist ja klar«, sagt Melanie. »Wir müssen ihm das zeigen. Womit fangen wir an?«
»Mit den Graffitis. Das ist das Einfachste. Das gibt's überall wie Unkraut«, sagt Idyll lächelnd.
Daniel ist erstaunt über alles, was die Kinder kennen. Sie hat den Eindruck, in eine unbekannte Welt einzutreten. Sie begreift, dass sie bis jetzt in einer anderen Wirklichkeit lebte als ihre Tochter.
»Am kürzesten geht es über die Brücke am Ende des Görlitzer Parks«, sagt Jan Peter.
»Dort haben Crevel und ich sich getroffen«, denkt Daniel.
»Er ist der Spezialist«, informiert Francine. »Er hat Graffitis mit Kumpels gemacht.«
Die kleine Brücke über dem Landwehrkanal ist 2 Meter weiter durch verrostete Eisenbahnschienen verdoppelt, die über dem Wasser schweben. Eine Brücke, von der nur noch das Gerippe von metallischem Balken übrig geblieben ist.
»Das war die frühere Eisenbahnstrecke nach Warschau«, erklärt Melanie.
»Ach ja, nach Osten, das hat mir Daniel schon erzählt.« »Namen, man kann Amigo lesen, aber meistens geschmierte oder kalligraphische Inschriften breiten sich über die Seiten der Balken aus und spielen mit den Strukturen des Rostes, durch Ränder aus Nägeln eingerahmt, wie eine Kette von rechteckigen Bildern über die Leere.« Crevel ist fasziniert. »Aber das ist wirklich schön«, findet er. »Diese tote Materie wird richtig lebendig. Aber wir haben sie geschafft, dort zu malen. Das ist doch gefährlich.
Sind das Akrobaten, die sowas machen?
Ja, das ist das Geheimnis, verkündet Jan Peter gewichtig. Das macht den Kick.
Der Kick, sagt Francine vor dem fragenden Blick von Crevel. Das ist, was dich aufreißt, gerade weil es gefährlich ist. Und außerdem ist es verboten. Sie können ins Gefängnis kommen.
Die Bewunderung von Crevel wird stärker.
Ja, aber die da sind nicht schön, einfach zu mager. Wir nehmen ihn mit in die S-Bahn, schlägt der stolze Jan Peter vor. Da zeigt er ihm, wo er mit seinen Kumpeln gearbeitet hat. Er erzählt, erklärt. Siehst du da? Wir, die Sprayer, sprühen mit Spraydosen auf die Wände und auf die Züge der Bahn. Das ist Street Art, alles auf Englisch, weil es in New York angefangen hat. Was interessant ist, das ist Größe, Farbe und Gestalt der Buchstaben auszuprobieren. Wir mögen es auch besonders, den Überraschungsort zu finden oder den gefährlichen. Und dann das Versteckspiel mit der Polizei. Weißt du, es gibt welche, die dafür speziell ausgebildet sind. Da gibt's was zu lachen. Und dann braucht es viel Geld, um die Tags zu beseitigen.
Crevel findet die Tags toll. Ihm gefallen solche Jungs, sagt er, die ihre Spuren auf die Mauern der Stadt prägen wollen. Eine Art von Zelebrieren, aber doch heimlich. Eine Jugend, die sich hier zu Hause spüren will, sich die kalte Stadt aneignen will, um sie zu erheitern, um gegen das anonyme und phagozitierende Grau von der großen Versteinerten, wie er die Stadt Paris genannt hat, zu widerstehen. Eine ganze Stadt spricht in der Sonne in einer unterirdischen und geheimen Sprache vor der Nase der erschrockenen Bürokraten, die sich ihre akademische Hirnmasse damit peinigen, Massen an Geld ausgeben müssen, um aus ihrer schönen, sauberen Stadt diese Verunreinigungen zu beseitigen, die doch am folgenden Tag wieder da sind.
Das ist eine Stadt, sagt Crevel, die dank euch, den Jungen, sich von ihrer Versteinerung befreit. Die Mauer ist nicht mehr eine Trennung oder ein Einsperren, sondern ein Zeichen des allgegenwärtigen Erkennens, eine unendliche Fläche, um die Farben singen und die Buchstaben tanzen zu lassen, mit einer Fantasie, nie um Frechheit verlegen.
Crevel erinnert sich seiner ersten Malversuche, als man ihm einen Aquarellkasten mit wundervollen Farben gegeben hatte.
Ich habe einen Palmbaum rosa bemalt, um mich an den Akazien zu rächen. Dann hat man mir den Kasten weggenommen, da ich zu klein sei, um zu malen.
Oh, das ist furchtbar, schreit Francine auf, armer Crevel. Du hättest in unserer Zeit zur Welt kommen müssen. Dann hättest du auch Text machen können.
Das ist für mich dadurch, antwortet Crevel feierlich, eine noch größere Freude. Diese modernen Helden und ihre Kunstwerke kennenzulernen.
Jan Peter wird rot bis zu den Ohren. Daniel erinnert sich ihrer Mutterpflichten.
So, Kinder, jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen.
Heftige Widersprüche. Sag mal, wir sind doch keine Kinder mehr.
Was am wichtigsten ist, sagt Nico, das ist zu wissen, was wir nächstes Mal machen.
Auf meiner Liste stehen die Wagenburgen.
Was ist das nochmal? Fragt Crevel.
Weißt du noch, wir haben welche gesehen am Kanal, sagt Daniel. Dieses Dorf von wilden Karawanen.
Ach ja, er hat es ja gemocht. Und ich, sagt Melanie nostalgisch, ich hätte so gerne in sowas gelebt. Wir wohnen in einem großen Building, das ist furchtbar normal, ist tödlich.
Diese Wohnwagen sind alle verschieden. Jeder richtet sich seinen ein, wie es ihm gefällt.
Und dann sind sie so gut bemalt, betont als Kenner Jan Peter.
Überhaupt, mein Francine, das wäre was für dich, Daniel, weil es nicht wie die WGs ist. Man kann mit anderen zusammenleben, aber jeder hat seinen eigenen Bereich, wo er sich zurückziehen kann.
Mir würde das auch gefallen.
obwohl im Winter es wahrscheinlich nicht immer lustig ist mit der Heizung und auch das Wasser muss man organisieren.
Ja, aber wenn Crevel es schon kennt, sagt Nico, wäre ich für den nächsten Vorschlag die besetzten Häuser.
Das beschließt Francine energisch. Das ist meine Sache. Man muss das gut vorbereiten. Ich habe meine Beziehungen, fügt sie mit einem geheimnisvollen Ton hinzu.